Ich möchte euch heute einen kleinen Teaser-Trailer geben für ein Buch. Ein Buch, das viele Christen meiden zu lesen. Und andere Christen lesen es aus falschen Motiven, denke ich mal, um irgendwie herauszufinden, ob Putin der Antichrist ist oder irgendwie sowas. Und ich möchte euch ermutigen, heute das Buch der Offenbarung zu lesen, weil es für dich, lieber Christ, sehr, sehr wertvoll ist und sehr wichtig ist. Nur ist es wichtig, dass wir verstehen, warum es geschrieben wurde, vor allem wozu, mit welcher Absicht. Weil wenn wir das nicht verstehen, dann gehen wir etwas in die Irre. Und dazu möchte ich dich heute Morgen etwas ermutigen mit einem Text aus dem Buch der Offenbarung. Aber bevor wir das tun, lasst mich noch einmal beten und den Herrn um seine Hilfe bitten. Großer Gott, wir haben es gesungen, wir lechzen nach dir. Unsere Seelen sind leer von den ganzen Dingen dieser Welt, die doch nicht erfüllen. Vergib uns, dass wir leider so oft das nicht verstehen und nicht zu deinem Wort kommen, nicht zur Quelle kommen, um uns zu erfrischen. So gib uns heute Morgen allen Kraft, wenn wir dein Wort betrachten, dass wir neu erfrischt und neu ermutigt werden, vor allem wenn wir dich, unseren Herrn Jesus Christus, in all seiner Herrlichkeit sehen dürfen, auf den Seiten des Buches der Offenbarung. Bitte ermutige uns, wegzuschauen von uns selbst, von unseren Alltagssorgen, von all dem, was uns plagt und vielleicht ablenken könnte, dass wir auf deine Herrlichkeit schauen und verändert werden. Denn nur das kann uns Hoffnung geben, nur das kann uns eine Perspektive geben. Danke, Herr Jesus, bist du für unsere Sünden gestorben. Bist du derjenige, der tot war und wieder lebendig wurde. Du bist das Lamm Gottes, das sein Blut vergossen hat für uns. Du hast uns befreit von unseren Sünden durch dein Blut. Und du bist jetzt verherrlicht und du bist zu Sitz zur Rechten Gottes, von wo du auch wiederkommen wirst, in ganzer voller Herrlichkeit. Und so dürfen wir heute einen Einblick bekommen in diese wunderbare Herrlichkeit. Gib uns Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Amen. Das Christentum war am Rande der Zerstörung. Es stand kurz davor, von der Bildfläche zu verschwinden. Die römische Weltmacht verfolgte die Christen. Nicht nur, weil sie sich weigerten, den Kaiser als Gott anzubeten, sondern auch, weil man sie als Atheisten bezeichnete, weil sie nur einen Gott anbeteten und das ganze römische Pantheon von Göttern ablehnten. Ja, sie wurden des Kannibalismus bezichtigt, weil sie angeblich Blut trinken und Fleisch essen, so wie das Jesus gesagt haben soll. Die Goldschmiede und die Händler von Götzen waren sauer auf sie, weil sie ihr Geschäft versauten. Sie erzürnten aber auch die Götter. Nun, die Römer oder die griechisch-römische Kultur des ersten Jahrhunderts, die hatten einen Gott für alles. Ein Gott für die Fruchtbarkeit, ein Gott für die Felder, ein Gott für eigentlich fast jedes Ding im Alltag. Und die Christen wurden dann sozusagen zum Sündenbock, wann immer eine Krankheit ausgebrochen ist, wann immer irgendwie eine Ernte schief ging, waren die Christen schuld, weil sie beten ja nur diesen einen gekreuzigten Zimmermann an und sonst keinen, diese Atheisten. Unter dem Kaiser Domitian gegen Ende des ersten Jahrhunderts brach eine systematische Verfolgung der Christen aus. Und in dieser Zeit lebt Johannes, der Apostel. Er ist auf der Insel Patmos, eine griechische Insel inmitten der Ägäis, eigentlich ein nackter Fels, 10 Kilometer breit, 16 Kilometer lang. Und das war damals keine Ferieninsel. Johannes macht da keinen Urlaub, so wie wir das heute vielleicht machen, wenn wir auf die griechischen Inseln fliegen. Nein, er war im Straflager. Das war eine Mine, da wurden wahrscheinlich irgendwelche Mineralien abgebaut. Und Johannes musste Strafarbeit leisten. Mit fast 90 Jahren, kaum Kleider am Leib, kaum etwas zum Essen, ein schreckliches Leben. Die Christen wurden verfolgt. Die Gemeinden waren am Absterben. Wir sehen das in der Offenbarung, wenn wir die 7-Cent-Schreiben lesen. 5 der Gemeinden werden kritisiert. 2 davon sind wahrscheinlich schon tot, sind schon gar keine wirklichen Gemeinden mehr. Und nur 2 sind noch treu geblieben. Aber auch die sind sehr klein, sehr kraftlos, sehr bedeutungslos. Das Christentum aus der Sicht des Römischen Reiches ist völlig irrelevant geworden. Lasst uns diese lästigen Leute umbringen und loswerden. Mitten in diese Zeit hinein kommt das Buch der Offenbarung. Und wir wissen heute, dass das nicht der Fall war, dass das Christentum nicht verschwunden ist. Seit 2000 Jahren nicht. Aber damals, die Leute wussten es nicht. Und sie brauchten eine Perspektive, sie brauchten Hoffnung, sie mussten irgendwie sehen, es muss weitergehen. Und genau das ist die Botschaft der Offenbarung. Oh ja, das Buch der Offenbarung ist an manchen Stellen sehr dunkel und sehr finster. Aber es ist eigentlich ein Buch der Hoffnung. Es soll uns eine Perspektive geben, uns Christen. Es ist für uns geschrieben, wenn ihr mal kurz aufschlagen wollt, Offenbarung Kapitel 1, da heißt es, im Vers 1 folgendes, Offenbarung Jesu Christi, also Christus offenbart seine Pläne für die Zukunft, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen. Wer sind die Knechte? Das sind wir. Wir Christen, wir Gläubige, wir sind die Knechten. Dieses Buch ist für dich, lieber Christ. Und deshalb solltest du es nicht ignorieren. Deshalb solltest du dich nicht fürchten davor, dieses Buch zu lesen. Denken, oh, das kann ich eh nicht verstehen. Ja, und ich weiß, es gibt sehr viel Symbolik, sehr viele Bilder und sehr viele Herausforderungen in diesem Buch. Ich will das überhaupt nicht verharmlosen. Und trotzdem ist es nicht so schwer, wie du vielleicht meinst, dieses Buch zu verstehen. Zumindest die große Botschaft. Und wie ich schon gesagt habe, wir müssen erstmal die Absicht verstehen. Wozu wurde es überhaupt gegeben? Wozu wurde es geschrieben? Wir haben heute nämlich eine ähnliche Situation. Uns wird auch gesagt, wir werden zwar noch nicht verfolgt, das könnte auch noch kommen, in vielen Teilen dieser Welt geschieht das bereits und die Christenverfolgung nimmt zu heute. Aber es wird uns auch gesagt, ihr Christen, ihr habt eure Moral, eure ganzen Vorstellungen von Sexualmoral und von anderen Dingen, das hat völlig an Bedeutung verloren. Das ist völlig mittelalterlich und ihr seid total irrelevant und ihr solltet eigentlich verschwinden von hier. In unserer heutigen postmodernen, pluralistischen, individualistischen Gesellschaft habt ihr nichts mehr verloren. Ihr seid nicht von Bedeutung. Geht weg mit eurer Bibel. Wir wollen das nicht. Dieses mittelalterliche Zeug wollen wir nicht mehr hören. So heißt es heute. Und deshalb brauchst du die Botschaft der Offenbarung. Und deshalb brauchst du auch dieses Buch, weil wir in einer ähnlichen Situation sind oder zumindest auf eine ähnliche Situation zusteuern. Das Ermutigende ist, dieses Buch wurde im Auftrag des Himmels geschrieben. Das sehen wir heute in unserem Text, den wir uns gemeinsam anschauen wollen, um die Bedeutung und die Absicht wirklich zu verstehen. Warum dieses Buch geschrieben wurde und warum es für dich als Christ so wichtig ist, dieses Buch zu studieren, es zu lesen und dabei ermutigt zu sein. Wie schon gesagt, der Johannes, der Apostel Johannes, war der letzte noch lebende Apostel. Und er schreibt gegen Ende des ersten Jahrhunderts, um 95 nach Christus, auf der Insel Patmos. Er bekommt von Christus diese Visionen und er schreibt all diese Dinge auf in ein Buch. Gleich zu Beginn macht er deutlich in Kapitel 1 in den ersten 3 Versen, dass dieses Buch übernatürlichen Ursprungs ist. Er will uns zeigen, was rasch geschehen soll. Und die Zeit ist nahe und wir denken vielleicht, Moment mal, das ist doch jetzt schon 2000 Jahre her. Nun, mit rasch ist gemeint, dass es jederzeit geschehen könnte. Jede Generation soll erwarten, dass es passiert. Weil wenn es geschieht, dann wird es sehr schnell gehen. Dann wird es sehr schnell gehen. Das ist gemeint mit rasch. Er schickt seinen persönlichen Gruß, das sehen wir in den Versen 4 bis 8. Von dem, der ist und der war und der kommt, das ist Vers 4. Und von den sieben Geistern, die von seinem Thron sind, das ist ein alttestamentliches Bild aus Zacharia Kapitel 4, ein Bild für den Geist Gottes. Also vom Vater und vom Geist und natürlich auch von Jesus Christus in Vers 5. Also Grüße vom dreieinigen Gott an dich, seinen Knecht. Direkt aus dem Himmel kommt diese Botschaft von dem, der uns geliebt und uns von unseren Sünden befreit hat, ist besser hier als gewaschen. Er hat uns befreit, er hat uns erlöst, er hat uns gerettet. Wir sind gerettet durch den Glauben an ihn, an Christus. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist der Ewige, der Selbstexistierende. Und er kommt, der Allmächtige. Also Johannes macht das schon sehr deutlich in den ersten 8 Versen, welchen Ursprung dieses Buch hat und auch wer diese Grüße sendet, diese übernatürlichen Grüße aus dem Jenseits, wie ich das gerne nenne. Und ab Vers 9 kommt er jetzt quasi zum Making of dieses Buches. Wie wurde es hergestellt? Wie entstand dieses Buch? Woher kommt es eigentlich? Und wir müssen natürlich auch verstehen, was ist die Absicht dieses Buches? Und das lesen wir in den Versen 9 bis 20. Und das machen wir jetzt zusammen. Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 9 bis 20. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamos, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia, nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie Feuerflamme, wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast, und was ist, und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Bis hierher. Johannes ist nicht auf geheimer Mission, sondern auf himmlischer Mission. Johannes ist nicht im Auftrag seiner Majestät unterwegs, wie James Bond, sondern er ist im Auftrag des Herrn Jesus Christus selber unterwegs. Wie gesagt, im Auftrag des Himmels. Und wir haben heute drei Elemente, die wir sehen in diesem Text, die uns ermutigen, über die Absicht dieses Buches nachzudenken. Es ist ganz simpel heute. Wir haben den Auftrag, den Auftraggeber und die Auftragsbestätigung. Den Auftrag finden wir in Versen 9 bis 11, den Auftraggeber in Versen 12 bis 16 und die Auftragsbestätigung in den Versen 17 bis 20. Im Auftrag des Himmels, lasst uns den ersten betrachten, das ist der Auftrag selbst. Verse 9 bis 11, ich lese uns das nochmal vor, da heißt es, ich, Johannes, der auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu. Manche haben hier Jesu Christi, das ist eine Textvariante in der Schlachterübersetzung, Jesu ist wahrscheinlich der bessere Text. Ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen. Hier nochmal. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach. Und dann kommt wieder, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, wahrscheinlich ebenfalls eine Textvariante in ältesten Manuskripten, nicht vorhanden. Also nach Sprach geht's gleich weiter, was du siehst. Manche, zum Beispiel die Elberfelder Übersetzung, haben das so. Also ich höre diese Stimme wie eine Posaune und die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamos, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia, nach Laodicea. Er beginnt mit, ich, Johannes, der ich euer Bruder bin. Nun, Johannes nennt sich zum Beispiel im Johannesevangelium selber nicht als Autor. Er nennt sich immer nur der Jünger, den Jesus liebte. Aber hier ist er wohl so überwältigt, dass er einfach sagen muss, ich, Johannes, ich, der ich euer Bruder bin, stellt euch das mal vor. Ich bekomme diese gewaltige Offenbarung. Ich kann es kaum fassen. Im griechischen Text wird das Ich wirklich betont. Ich, Johannes, stellt euch das vor. Und wie stellt er sich hier vor, der ich Anteil habe an der Bedrängnis, aber auch am Reich und am standhaften Ausharren. Und das ist eben diese Perspektive, von der ich gesprochen habe. Diese Leute waren in der Verfolgung. Johannes war im Arbeitslager auf Patmos. Und die Gemeinden, die erlebten auch schon den Druck des römischen Regimes. Einige von ihnen wurden durch falsche Lehren geplagt. Das lesen wir, wenn ihr Kapitel 2 und 3 lest, die Sendschreiben, dann erfahrt ihr einiges, was da in diesen Gemeinden schiefläuft. Falsche Propheten, Unmoral und eben auch Zerfall, Traditionalismus, Gesetzlichkeit, alles Mögliche plagte diese Gemeinden. Und er sagt, ich habe Anteil. Ich fühle mit euch. Ich bin mit euch in dieser Bedrängnis. Und ich habe auch Anteil am Reich, an diesem zukünftigen Königreich, das kommen wird. Und deshalb harren wir standhaft aus. Das ist gemeint hier mit Ausharren. Und wir haben schon gesehen, diese Ferieninsel war eben keine Ferieninsel für ihn, sondern ein Gefängnis, ein Straflager. Aber warum war er denn dort? Warum musste er diese Arbeit tun? Warum leidet er so? Nun, es heißt in Vers 9 am Ende, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Das sind Synonyme für das Evangelium. Er war da, weil er das Evangelium verkündigt hat, weil er treu war. Und jetzt ist die Frage, was geschah nun? Was passiert nun? Er sagt, ich war im Geist. Und das ist etwas schwierig zu verstehen, was da ganz genau geschah. Man könnte es vielleicht umschreiben mit im geistlichen Auge, mit geistlichem Sehen. Johannes wurde quasi die Fähigkeit gegeben, Dinge zu sehen, die wir normalerweise nicht sehen können. Ein Blick hinter die Kulissen, ein Blick in eine andere Dimension, die wir nicht wahrnehmen mit unseren fünf Sinnen. Wir können sie weder hören, noch sehen, noch riechen, noch schmecken, aber sie ist da. Diese unsichtbare Welt von Engelwesen und Dämonen und Geistern und was alles. Selbst hier in diesem Raum schwirren wahrscheinlich etliche Dämonen rum gerade und Geister und Engel. Wir sehen die einfach nicht. Diesen Kampf, den können wir nicht sehen. Es ist unsichtbar. Und Johannes bekommt einen Einblick hier. Der Vorhang wird zurückgezogen. Er kriegt Augen, um Dinge zu sehen, die sonst keiner sieht. Er war wach, das war kein Traum hier, das war keine Traumoffenbarung, sondern er war wach in diesem Zustand. Denn er weiß, es war am Tag des Herrn, das ist nicht der endzeitliche Tag des Herrn hier, sondern das ist einfach Sonntag. Es war an einem Sonntag, als er diese Vision bekommt. Und er hört eine gewaltige Stimme, eine laute Stimme. Das ist übrigens interessant, in der Offenbarung ist alles laut. Ich finde das cool, ja. Sie haben laut, laute Stimme. Sie sprachen mit lauter Stimme. Das verleiht dem Ganzen Nachdruck. Das ist wichtig. Du musst zuhören. Deshalb ist es laut. Deshalb bin ich auch laut. Weil es wichtig ist. Das ist genau das, was das Buch der Offenbarung immer wieder deutlich macht. Wie von einer Posaune. Habt ihr schon mal eine Posaune gehört? So ein Schofarhorn, so ein Ding, so richtig zum Alarm, zum Angriff bläst. Das ist ein Warnsignal. Das finden wir im Alten Testament oft. Sie bliesen zum Angriff. Ein Warnsignal. Jetzt musst du gut aufpassen, Johannes. Und was kommt jetzt, der Auftrag? Was sagt er ihm hier? Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind. Asia, das ist Kleinasien, das ist die heutige Türkei. Da sind diese sieben Gemeinden angeordnet. Die einzige Stadt, die heute noch existiert, ist Smyrna, das ist die Stadt Izmir. Die anderen Städte sind teilweise Ruinen. Aber das waren damals Städte, historische Gemeinden. Die waren da in diesen Städten. Das war übrigens die Poststraße. Also das wurde dann, diese sieben Kopien der Offenbarung wurden dahin geschickt und dann wurden sie von da wahrscheinlich auch weiterverteilt. Es gab ja noch mehr als nur diese sieben Gemeinden. Aber diese sieben Gemeinden, da hat er hauptsächlich seinen Dienst, der Apostel Johannes. Und so schreibt er diese Botschaft. Das ist also der Auftrag. Schreibe in ein Buch, was du gesehen hast. Relativ simpel. Es ist an dich. Es geht an die Gemeinde. An die Gemeinde, natürlich zunächst in Ephesus, Smyrna, Thyatira, Pergamos und so weiter. Aber es ist auch an uns geschrieben. Eben an seine Knechte. Dieses Buch ist für dich. Es soll dich ermutigen, lieber Christ. Und es ist verständlich. Es ist so geschrieben, dass wir es verstehen können. Ja, es gibt viele Symbolik und Bilder, aber die wichtige, die Hauptbotschaft, die können wir verstehen. Die Hauptbotschaft dieses Buches ist, Jesus siegt. Jesus siegt. Die Wahrheit wird siegen. Das Gute wird siegen. Egal, wie es dir jetzt gerade geht, egal, was immer du für Schwierigkeiten hast, egal, wie unbedeutend du dir gerade vorkommst in deinem christlichen Wandel und ständig versagst mit all deinen Problemen im Alltag, schau auf diesen herrlichen Jesus Christus hier. Und all diese Probleme, die sind gar nicht mehr so schlimm plötzlich. Auch wir haben heute den Auftrag, diese Botschaft weiterzugeben, den Auftrag, sie direkt in die Welt hinauszubringen. Und eben die Botschaft ist, Jesus siegt. Er ist gestorben. Er ist auferstanden. Er hat für die Sünden bezahlt. Wenn du jetzt an ihn glaubst, dann kannst du gerettet werden vor diesem zukünftigen Gericht, was hier beschrieben wird in der Offenbarung, von all diesen schrecklichen Dingen, die noch über diese Welt kommen werden. Und vor allem die schreckliche Ewigkeit, die jeden erwartet, der nicht an Christus geglaubt hat. Wir müssen davon sprechen, liebe Geschwister. Wir müssen davon sprechen, dass jeder, der nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, in den ewigen Feuersee kommen wird eines Tages. Offenbarung 20, Vers 15. Wir müssen diese Botschaft weitergeben. Wir müssen sie so weitergeben, wie sie hier in der Bibel steht, auch wenn sie keiner hören will. Auch wenn wir dafür angefeindet werden. Auch wenn wir dafür verachtet werden. Als intolerant und lieblos, Sekte und alle möglichen Vorwürfe bekommen wir. Er soll uns aber auch anspornen zum Gehorsam und zur Heiligung. Das werden wir gleich sehen. Wir haben also den Auftrag hier, im Auftrag des Himmels, wir haben den Auftrag gesehen. Jetzt gehen wir zum Auftraggeber. Wer ist denn der Auftraggeber? Vers 12 bis 16. Und das sind wirklich gewaltige Bilder hier. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Johannes versucht hier, in menschlichen Worten zu beschreiben, was er gerade sieht. Meine Lieben, das muss unbeschreiblich gewesen sein. Unbeschreiblich. Und deshalb ist es wie, es ist etwas wie, es sah aus wie. Wie weiße Wolle, wie ein Sohn des Menschen. Es wird immer beschrieben mit irgendwelchen menschlichen Dingen, die wir uns ungefähr vorstellen können. Und deshalb ist es eigentlich nicht so schwer, all diese Symbole zu verstehen. Man muss nur überlegen, okay, weiß wie Schnee, hell wie die Sonne, Feuer, all diese Dinge kennen wir. Es ist heiß, Feuer. Es läutert, es reinigt. Die Augen, die sehen. Das Schwert tötet. Die Symbole sind sehr, sehr deutlich für uns. Die sind uns nicht selbst heute, obwohl wir heute keine Schwerter mehr gebrauchen im Krieg, wissen wir, was ein Schwert ist und was damit gemacht wird. Aber das ist die Vision des Auftraggebers. Das ist derjenige, der dieses Buch oder befohlen hat, dieses Buch zu schreiben. Wie gesagt, es ist im Auftrag des Himmels geschrieben. Also Johannes wendet sich um und will nach dieser Stimme sehen, die zu ihm spricht, die schon nur vom Hören her so furchteinflößend klingt, wahrscheinlich eben wie dieses Rauschen und diese Posaune. Und er sieht 7 goldene Leuchter, das sind Ständer für tragbare Öllampen. Sie entsprechen den 7 Gemeinden, das erfahren wir dann schließlich in Vers 20, wird uns das gesagt, die 7 Leuchter stehen für die 7 Gemeinden. Die sind repräsentativ. Die Gemeinde ist das Licht der Welt. Und inmitten unter diesen 7 Leuchtern, inmitten dieser Gemeinden, ist der Sohn des Menschen oder eben einer, der einem Sohn des Menschen glich, sagt er hier. Und das ist sicher eine Anspielung auf Daniel 7, Vers 14, wo auch der Sohn des Menschen verwendet wird als messianischer Titel. Jesus hat diesen Titel immer wieder für sich verwendet, immer wieder gesagt, der Sohn des Menschen wird überliefert werden. Das ist ein klassischer messianischer Titel für Jesus. Das ist Jesus, der hier steht. Aber es ist nicht ganz der Jesus, den wir so kennen, wie er uns manchmal in gewissen Jesus-Filmen gezeigt wird, als Mensch, wie er bei seinem ersten Kommen war, in Demut, als einfacher Mensch, verachtet, mit Schmerzen vertraut und so weiter, im Kreuz hängend, leidend, all diese Dinge. Das ist ein anderer Jesus hier. Und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Jesus ist nicht nur gekommen, um zu sterben und zu leiden und demütig zu sein und zu dienen. Ja, das ist alles richtig, das stimmt und da sind wir sehr dankbar dafür. Aber lass uns bitte nicht vergessen, wer Jesus wirklich ist. Er hat sich verhüllt im Fleisch. Er ist Fleisch geworden, heißt es in Johannes. Er hat quasi, diese Herrlichkeit wurde verdeckt. Einmal ganz kurz auf dem Berg der Verklärung hat er sich gezeigt und dann wieder verdeckt. Und hier lässt er quasi alles raus. Die ganze Herrlichkeit. Alles kommt Johannes jetzt entgegen hier. Er ist bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reicht. Und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Nun, manche Gelehrte denken hier an ein Priestergewand aus dem Alten Testament, das ist denkbar. Aber in diesem gesamten Kontext hier geht es vielmehr ums Richten und ums Läutern und ums Gericht. Er bereitet sich vor, im Kapitel 4 und 5 sieht man dann auch in der Offenbarung, wie Gott jetzt sich bereit macht, wie Jesus sich bereit macht zum Gericht über diese Welt. Und deshalb ist es eher die Kleidung von Würdenträgern, eben von einem Richter und einem König, das uns hier dargestellt wird. Sein Haupt, Vers 14, und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Das ist auch eine Anspielung auf Daniel 7, Vers 9. Da wird der Hochbetagte, das ist Gott der Vater, so dargestellt, mit weißen Haaren. Das ist ein Zeichen des Alters. Natürlich ist Gott nicht gealtert, sondern es zeigt einfach auf, dass er seit Ewigkeiten existiert. Es ist ein Hinweis auf seine Präexistenz. Er war schon immer da und er wird immer da sein. Er ist der Ewige. Seine Augen wie eine Feuerflamme. Wow. Feuer steht meistens im Zusammenhang mit Läuterung, mit Reinigung. Augen mit Wissen oder Allwissenheit. Also die Feuerflammen, die Laserstrahlen seiner allwissenden Augen sehen alles, was in seiner Gemeinde läuft. Alles, jeden Gedanken, jede kleinste Regung in dir drin, sehen seine Augen und sie werden es richten. Das ist der Gedanke hier. Er kennt die Sünden seiner Gemeinde genau. Und das werden wir gleich sehen, oder werden wir noch sehen, wenn wir Kapitel 2 und 3 lesen würden, machen wir jetzt hier nicht. Das machen wir dann in der Gnadengemeinde. Ihr müsst euch dann halt die Podcasts anhören, aber Kapitel 2 und 3, wenn ihr weiterlest, dann seht ihr das. Jesus genau weiß, was in allen Gemeinden läuft. Vers 15, seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Dieses Erz, das Wort hier wird an manchen Übersetzungen als Kupfer übersetzt, oder die Elberfelder sagt Golderz. Das ist ein schwieriges Wort im Griechischen. Man findet es nirgendwo in der griechischen Literatur. Es ist so eine Art Mischmetall von grossem Glanz, so wird es quasi definiert in einigen Lexika. Und es ist so, als würde es im Ofen glühen. Man kann auch sagen, als wäre es im Schmelzofen glühen gemacht worden. Ich meine, so Füße, die glühen, so Kupfererz, das erinnert irgendwie an den Opferaltar im Alten Testament, da wo die Sünde gerichtet wurde. Oder eben auch an das antike Bild, wenn jemand besiegt wurde, wenn ein König besiegt wurde von einem anderen König, da wurde er ihm zu Füßen gelegt. Also quasi unter dem Thron sah er dann quasi nur die Füße des Königs. Wenn du die Füße eines Königs sahst, dann warst du gerichtet. Da warst du besiegt. Das ist die Symbolik, die hier dahinter steht. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Wiederum gewaltig, autoritativ ist sein Reden. In Hesekiel 43, 2 wird Gottes Stimme so beschrieben. Man kann sich auch gut vorstellen, dass Johannes hier das Rauschen der gewaltigen Wellen gegen die Küsten, die Felsküste von Patmos im Hinterkopf hatte, als er diese Stimme beschrieb. Und dann heißt es in Vers 16, er hatte in seiner rechten Hand die sieben Sterne, diese sieben Sterne, es wird uns in Vers 20 dann gesagt, das sind die sieben Engel oder besser noch die sieben Sendboten an die Gemeinden. Es macht keinen Sinn, hier von übernatürlichen Engeln, jedes Mal, wenn es heißt, dem Engel der Gemeinde in Ephesus, das Wort Angelos kann man auch mit Bote übersetzen. Und das macht hier in dem Zusammenhang viel mehr Sinn. Johannes schreibt diese Offenbarung und diese sieben Boten bringen diese Offenbarung an die sieben Gemeinden. Das sind sieben Schreiben hier. Und die rechte Hand symbolisiert einfach Kontrolle, Macht, Herrschaft. Diese sieben Boten sind fest in der Hand und sie werden ihr Ziel erreichen. Sie werden diese Gemeinden erreichen. Das garantiere ich dir, Johannes. Und deshalb, sie sind in meiner Hand und sie werden ihr Ziel erreichen. Dann heißt es hier weiter, aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Das ist nicht die Machaira, der kleine Degen, der zum Beispiel in Epheser 6 erwähnt wird, sondern das ist die Ramphia oder Ramphia. Das ist ein langes Schwert. Mit diesem langen Schwert wurde gezielt getötet. Das kommt aus seinem Mund. Und Jesaja 11, Vers 4 sehen wir ein ähnliches Bild von Gott. Ihr seht, wie alttestamentlich das alles ist. Wir müssen das Alte Testament kennen, um die Symbolik der Offenbarung zu verstehen. Aber dann, wenn wir das Alte Testament relativ gut kennen, kommt uns vieles bekannt vor, wie zum Beispiel der Sohn des Menschen aus Daniel 7. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Das ist einfach ein Hinweis auf seine Herrlichkeit. Versuch mal, am helllichten Tag in die Sonne zu schauen. Kannst du nicht. Du musst eben eine Sonnenbrille anziehen, auch wenn es eine Sonnenfinsternis gibt. Da wird immer gewarnt, ja, ihr müsst aufpassen, dass euch nicht gleich die Augen kaputt gehen, wenn ihr da ständig in die Sonne starrt, nicht einfach nur irgendwie so ein Gläschen davor, das ist sehr gefährlich, sollte man nicht machen. Und so groß war die Herrlichkeit, die Johannes hier entgegenkommt. Das ist der Auftraggeber der Offenbarung. Das ist übrigens einmal mehr ein Hinweis darauf, dass der Titel, die Offenbarung Jesu Christi, eben nicht so gemeint ist, es ist die Offenbarung über Jesus, sondern es ist die Offenbarung, die von Jesus kommt. Er ist der Offenbarer. Weil es werden noch mehr Dinge als nur Jesus selbst offenbart. Es gibt ganz viele Dinge, die uns auch noch gezeigt werden in diesem Buch. Insbesondere das Gericht über diese Welt und vieles mehr. Also er ist der Offenbarer. Wer ist dieser Auftraggeber? Er ist der perfekte, königliche Würdenträger und Richter, der seine Gemeinde reinigt, der selbst Gott, der Allmächtige ist, der alles sieht mit seinem feurigen Blick, was in seiner Gemeinde läuft, der bereits ist zu kommen und zu richten, alle unter seine glühenden Füße zu stampfen, die sich ihm widersetzen. Das ist das Bild hier. Seine Stimme, autoritativ, wie eine Posaune, wie ein Wasserfall, so gewaltig, so unvorstellbar. Sein Angesicht wie die Sonne, so herrlich, dass man nicht reingucken kann. Das ist ein etwas anderes Bild von Jesus, nicht wahr? Aber es ist wichtig, dass wir dieses Bild auch vor Augen haben. Weil das Ziel, meine Lieben, und das betone ich immer wieder, das Kapitel 1 im Buch Offenbarung ist ein sehr wichtiges Kapitel. Und das Kapitel 1 in diesem Buch zeigt uns die Bedingung, zu der dieses Buch gelesen werden will. Dieses Buch wurde, wie gesagt, nicht geschrieben, damit wir spekulieren über die Zukunft, über die Endzeit, wie es heute so heißt. Oh, wir sehen schon, die ersten zwei Reiter haben sich bereits erfüllt. Und es gibt Leute, die behaupten, die gucken nach Israel und sagen, oh, guck mal, was jetzt in Israel läuft, das ist jetzt erfüllte Prophetie. Oder es wird spekuliert, was die Zahl 666 bedeuten könnte. Oder eben, wer der Antichrist ist. Endzeit-Fuzis, die wissen, jeden Kanonenschlag in Israel irgendwo prophetisch zu deuten. Das ist nicht das Ziel dieses Buches. Das ist nicht die Absicht dieses Buches. Darum geht es gar nicht. Das müssen wir verstehen. Das ist nicht der Grund, warum es gegeben wurde. Der Grund ist, wir sollen in Ehrfurcht und in Zittern unseren Gott anbeten. Das ist das erste wichtigste Ziel hier. Wir sollen Danke sagen. Danke, Herr, dass du mich nicht richtest für meine Sünde, weil ich hätte es verdient. Dass du mich gewaschen hast, dass du mich befreit hast von meiner Sünde. Und dass es ein Gericht geben wird, von dem niemand fliehen kann, weil der Richter allwissend, allmächtig und absolut heilig und absolut gerecht sein wird. Es wird niemand davonkommen. Niemand. Kein Putin, kein Biden, kein, was weiß ich, wird davonkommen in diesem Gericht. Keiner. Außer die, die an Christus glauben. Aber selbst die werden gereinigt. Selbst die werden kritisiert in Kapiteln 2 bis 3. Lasst uns Buße tun, wenn wir das lesen. Lasst uns auf die Knie gehen und sagen, Herr, vergib mir meine Halbherzigkeit, vergib mir mein Christsein, das manchmal so trocken ist. Wir müssen neu erfrischt werden von dem, was wir hier sehen. Verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Das ist nicht irgendein ein lockerer vom Hocker Gott, der so ein bisschen sagt, ein bisschen mit dem Kopf nickt und ho, 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 ihr seid alle in Ordnung, schön, schön. Nein! Da haben wir ein falsches Bild von Gott. Und hier kriegen wir das richtige Bild. Hier zeigt Jesus sein, soll ich das mal so sagen, sein wahres Gesicht, wer er wirklich ist. Lasst uns anbeten. Lasst uns in Dankbarkeit. Und deshalb habe ich euch vorhin gesagt, seht ihr, was das mit deinen Alltagsproblemen macht, wenn du darüber nachdenkst. Über die Dinge, über die wir uns manchmal beschweren. Oh, nerviger Straßenverkehr, keine Ahnung, was euch beschäftigt im Alltag. Vielleicht auch ernsthafte Schwierigkeiten. Ich will das jetzt auch nicht verharmlosen, überhaupt nicht. Aber lass uns einen Blick hierauf werfen und sagen, okay, das ist mein Gott. Das ist mein Retter. Das ist derjenige, der diese Welt richten wird. Und so kommen wir noch zur Auftragsbestätigung. Wir haben den Auftrag gesehen, den Auftraggeber. Jetzt kommen wir noch zur Auftragsbestätigung. In den Versen 17 bis 20 heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Meine Lieben, das ist die richtige Reaktion auf das Buch der Offenbarung. Wir sollen auf unsere Knie fallen wie tot und einfach nur anbeten. Einfach still sein. Einfach still sein. Hand auf den Mund, wie Hiob. Ich habe keine Ahnung, Gott. Ich bin so ein Anfänger, wenn es um die Erkenntnis geht von dir. Wir sind alle Anfänger. Anfänger der Anfänger, wenn es um die Erkenntnis Gottes und die Herrlichkeit Gottes geht. Die Heiligkeit Gottes. Deshalb hinterfragen wir Gott so oft. Ja, Gott, warum lässt du das zu? Ja, Gott, warum machst du das? Wir haben keine Ahnung, wie heilig und herrlich unser Gott ist. Sonst würden wir solche dummen Fragen nicht stellen. Wirklich nicht. Und Hiob hat es gesagt. Ich war dumm, ich war unweise. Ich halte meinen Mund jetzt, ich habe genug gesagt. Hiob, der gerecht war. Hiob war ein Gerechter. Er hat gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und was macht er? Unser Herr ist eben anders. Er nutzt das nicht aus, seine Macht und all das. Er sagt, das ist so schön hier, diese Szene. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Stellt euch das mal vor, da kannst du gut reden, fürchte dich nicht. Wenn ich sowas sehen würde, meine, die hätten alle Angst, also wir alle, ich glaube, können wir uns alle identifizieren damit, oder? Bei so einer Vision. Fürchte dich nicht. Aber dann nicht verharmlosen, nicht, ja, ich bin dein Buddy, ich bin Gott. Nein, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Boten der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Wie schon gesagt, wir sehen die Reaktion des Johannes hier auf diese gewaltige Vision. Er fällt um wie tot, betet an. Das ist übrigens ein klarer Hinweis darauf, wie lächerlich und dumm diese Berichte sind von manchen Charismatikern, die behaupten, sie haben Jesus morgens im Badezimmer begegnet und er hat mit ihm gesprochen und während ich mich rasierte, haben wir einen gemütlichen Schwatz gehabt zusammen. Nein, das kann nicht sein. Wenn Jesus dir begegnet, dann wird das passieren hier. Du wirst hinfallen wie tot. Wenn du nicht wirklich schon stirbst, weil wir so sündig sind und die Herrlichkeit Gottes uns gleich tötet. Aber wie gesagt, Jesus nimmt seine rechte Hand und legt sie auf ihn, ganz tröstet, er baut seinen Knecht wieder auf, sagt, fürchte dich nicht. Und er gibt ihm die Bestätigung, er gibt ihm hier die Auftragsbestätigung. Ja, es ist so, Johannes, du sollst diese Dinge schreiben. Du bist auserwählt, diesen Auftrag auszufüllen. Ich bin, das erinnert an den Namen Jahwe im Alten Testament. Der Erste und der Letzte, wie schon gesagt, der Anfang und das Ende, der ewig Existierende, der Ursprung aller Dinge, der Schöpfer alles Lebens, der Lebende, der ewig lebt, der lebendige Gott, auch ein Titel aus dem Alten Testament, Josua 3,10 oder auch 1. Samuel 17,26, dann sagt er, ich war tot und siehe, ich lebe. Das ist ein Hinweis auf das Kreuz. Er ist am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden. Er lebt in Ewigkeit und jeder, der an ihn glaubt, auch. Und dann sagt er, ich habe die Schlüssel. Was ist ein Schlüssel? Schlüssel ist Autorität. Ich habe einen Schlüssel, um eine Tür zu öffnen und sie wieder zu schließen. Und ich habe den Schlüssel zum Totenreich und zum Tod, sagt er hier. Hades ist das griechische Wort, Unterwelt. Ich bestimme, wer ewig lebt und wer ewig verloren geht. Das sagt er mit anderen Worten hier. Ich bin derjenige, der das bestimmt. Und nun kommt der Auftrag wieder, wie schon gesagt, die Auftragsbestätigung hier. Schreibe, nochmal. Und jetzt wird es ausführlich hier. Was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen soll. Das ist eine schöne Gliederung des Buches Offenbarung. Was du gesehen hast, das ist genau diese Herrlichkeit, das Kapitel 1. Was ist, das ist die Gemeinde in Kapitel 2 und 3. Und was danach geschehen soll in der Zukunft, am Ende der Zeit, das ist Kapitel 4 bis 22. Wir haben hier eine Gliederung des Buches Offenbarung. Und schließlich erklärt er ihm noch den Teil der Vision, den man aus dem Alten Testament nicht verstehen kann. Deshalb wird er hier erklärt, haben wir schon gesehen, die sieben Sterne, die du gesehen hast, sind Boten der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Das ist also der Auftrag und auch die Auftragsbestätigung. Es wird gelingen. Es wird gelingen, es wird sein Ziel erreichen, das wird geschehen, das kannst du nicht abändern, das kann sich niemand in den Weg stellen. Diese Dinge werden genauso geschehen, wie sie hier geschrieben stehen. Nochmal, ich bitte dich einfach darüber nachzudenken, wann immer du irgendwelche Spekulationen hörst oder irgendwelche Vorträge anhörst über die Offenbarung und was sich wieder alles jetzt für Prophetien erfüllen, gerade bei uns in der Welt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin da sehr, 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 sehr skeptisch. Weil die Bibel zeigt uns, wir wissen nichts. Wir werden keine Vorzeichen haben, bevor die Entrückung geschieht. Das ist 1. Thessalonicher Kapitel 4. Es wird erst alles losgehen, wenn die Gemeinde nicht mehr da ist. Erst dann. Die Leute, die dann leben werden, die durch diese Zeit gehen, die uns in den Kapitel 4, vor allem Kapitel 6 bis 18, die Trübsalzeit beschrieben wird, die Leute, die dann leben werden, die werden wissen, wer der Antichrist ist, weil er nämlich auftritt. Die werden auch verstehen, was die Zahl 666 eigentlich bedeutet, weil sie werden in dieser Zeit leben. Aber das ist nicht der Grund, warum wir es wissen müssen. Wir haben jetzt gesehen, hier im Kapitel 1, Jesus offenbart seine Herrlichkeit und gibt diesen Auftrag, damit wir letztlich gehorsam sind. Wenn ihr nochmal zurückblättert im Kapitel 1, heißt es in Vers 3, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Die sie bewahren, die auf diese Dinge hören. Das heißt, wir sollen mit Gehorsam reagieren auf diese Dinge. Auf die Warnungen, die hier stehen, das Gericht, das angekündigt wird, damit wir gerettet werden und damit wir geheiligt werden. Das ist letztlich der Punkt. Er zeigt uns seine ganze Herrlichkeit, einfach damit wir verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Und genauso ist es auch am Ende des Buches, wenn ihr ganz zum Schluss mal hinblättert, in Kapitel 22 sehen wir genau dasselbe. In Vers 7 heißt es, siehe, ich komme bald, glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Man kann sie also bewahren, man kann sie verstehen, man sollte sie verstehen, sonst kann man sie nicht bewahren. Und dann heißt es in Vers 14, im selben Kapitel 22, glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Ist die Absicht. Wie gesagt, die Absicht ist nicht, dass du jedes Detail verstehst, jeder Vision, die hier gegeben wird in der Offenbarung. Aber was du verstehen kannst, ist, dieses Buch zeigt uns die Herrlichkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes und das gerechte Gericht Gottes über die Verlorenen. Aber auch die herrliche Zukunft, die auf uns, die Gläubigen, wartet. Der neue Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem, Kapitel 21, 22. All das ist für dich, zu deiner Ermutigung, um deine Perspektive von dieser Welt zu entwöhnen, hin in eine andere Dimension, in eine andere Welt, in eine bessere Welt, wo es für dich, den gläubigen Menschen, keine Tränen mehr geben wird, keine Krankheit, keine Probleme, keine Sünde. Und wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, ohne dass wir gleich tot umfallen, weil wir verherrlichte Leib haben. Ist das deine Perspektive im Alltag? Ist das das, was dich jeden Morgen aus dem Bett bringt? Ist das das, was dich motiviert? Ist das deine Freude? Wir müssen gestehen, ich muss es auch zugeben, leider oft nicht. Wir freuen uns manchmal mehr auf andere Dinge. Aber es ist deshalb hilfreich, dieses Buch zu studieren und es zu lesen und genau unsere Perspektive wieder in die richtige Richtung zurück. Die Frage ist, das heißt ja hier ganz am Anfang, gesegnet ist, wer hört, bist du bereit zu hören? Bist du bereit zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt? Das ist das, was immer wieder kommt in den Sendschreiben. Bist du bereit zu hören mit dem Ziel zu gehorchen, das zu tun, was er von dir verlangt? Es soll dich motivieren zur Heiligung. Es soll dich motivieren zum radikalen Christsein, zur Nachfolge, zur radikalen Liebe unserem Herrn gegenüber. Dafür ist dieses Buch geschrieben worden. Lasst uns beten. Wir können dazu aufstehen, ja, gerne. Herr Jesus Christus, wir können erkennen, wie Johannes der Apostel nach Worten ringt, um deine Herrlichkeit zu beschreiben. Wir können uns das nicht vorstellen, was Johannes da gesehen hat. Aber was wir erkennen können, ist, dass es alles an Herrlichkeit übertrifft, was wir je auf diesem Planeten sehen werden und sehen können. Und du, der du so herrlich bist, so heilig bist, so unantastbar gerecht, du warst bereit, für uns zu sterben, für uns zu leiden, für uns, die wir voller Sünde sind, voller Schmutz und Dreck, die wir es absolut nicht wert sind, dass wir geliebt werden von dir. Und trotzdem hast du es getan. Und jetzt zeigst du dich hier, Johannes, und auch uns durch die Seiten der Offenbarung in deiner ganzen Herrlichkeit und wir merken, mit wem wir es zu tun haben. Und du bist der ewige Gott, der Allmächtige, der Anfang und das Ende, der absolut herrlich ist und der niemanden nötig hat, der absolut selbstzufrieden selbst existiert, keinen nötig hat, von niemandem abhängig ist. Und doch willst du uns begnadigen, doch willst du uns in deiner Herrlichkeit haben eines Tages. So lass uns alle ermutigt sein, lass uns alle, die wir an dich glauben, die wir dir nachfolgen wollen, auf diese Herrlichkeit schauen. Und lass auch jeden, der heute hier ist, der dich nicht kennt, darüber nachdenken, was die Konsequenzen sind, einen solchen mächtigen, herrlich, wie die Sonne scheinenden Gott abzulehnen, der ihm Vergebung aller seiner Sünde anbietet. Umsonst. Herr, wir beten, dass du jedem die Augen öffnest, der heute hier ist, der dich nicht kennt, dass du dich erbarmst, dass sie glauben und dir vertrauen und auch eines Tages dieselbe Herrlichkeit erleben dürfen. Und wir, die wir an dich glauben, auf dich vertrauen, mögest du unsere Augen immer wieder auf diese deine Herrlichkeit lenken, damit wir die Lust und die Freude, die uns die irdischen Dinge geben können, vergessen, damit die verblassen, weil wir deine Herrlichkeit sehen. Lass das geschehen zu deiner Ehre und zu deinem Lob. Amen.